Ich habe Grenzen immer schon gerne angestupst. Für mich ist Grenze eigentlich auch, ah ja, guck mal, das geht auch. Das ist auch heute noch nicht einfach, wenn wir da irgendeinen Berg hoch wandern, um eine schöne Aussicht zu haben und ich dann auf der Hälfte einfach aufgeben muss, weil ich weiß, ich schaffe das nicht mehr da hoch. Was ich auch tatsächlich immer ganz gerne mache, ist vor jeder großen Reise einmal bei meinem niedergelassenen EMA-Kardiologen vorbeizugucken.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast für Ihre Herzgesundheit. Reisen, ferne Abenteuer, Fjorde in Norwegen, Wanderung in Kanada, Safari in Afrika. Wenn man Fotos von Svenja Schmidt sieht, dann denkt man zuerst an Freiheit. Was man allerdings nicht sieht, Svenja lebt mit einem komplexen angeborenen Herzfehler. Sie gehört damit zur großen Gruppe der Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler, kurz EMA. Ein Leben mit angezogener Handbremse war für Svenja allerdings keine Option, denn das Reisefieber war einfach zu groß. Doch sie hat dabei auch etwas zu akzeptieren gelernt, was vielen Betroffene nur zu gut kennen, nämlich den Moment, in dem man merkt, ich will, aber ich kann gerade nicht. In dieser Impulsfolge im Rahmen der EMA-Kampagne der Kinderherzstiftung sprechen wir gemeinsam darüber, wie man eigene Grenzen erkennt, wie man sie austestet, etwa auf Reisen, und warum genau darin eine neue Form von Freiheit liegen kann. Schön, dass Sie zuhören, und hallo Svenja, schön, dass du mit dabei bist in dieser Folge.
Hallo Ruth, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Wie geht's dir denn so, Svenja? Planst du vielleicht gerade auch wieder eine neue Reise?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Und die nächste Reise ist bei mir eigentlich immer schon geplant. Wenn sie nicht geplant ist, dann geht's mir auch nicht gut.
Wo geht's denn zum Beispiel vielleicht demnächst hin?
Ich fliege im August auf die Azoren. Da machen wir eine 2,5-wöchige Rundreise, sind auch auf 3 verschiedenen Inseln.
Wow, das klingt echt spannend. Wann genau hast du denn das Reisen und auch das Fotografieren, denn man muss sagen, du bist wirklich passionierte Hobbyfotografin mit tollen Bildern auf Reisen, als deine Passion für dich entdeckt?
Ich glaube, Reisen hat mir immer schon gut gefallen. Meine Eltern sind früher mit uns nach Kroatien gefahren. Ich habe mit mir und meiner Schwester. Und ab dem Abitur, wollte ich dann eigentlich auch gerne mal fliegen und habe dann einfach mal meinen Kardiologen gefragt. Bis dahin hatte ich eigentlich immer ein Flugverbot. Und dann habe ich meinen Kardiologen gefragt und er hat gesagt, probier es doch einfach mal aus. Und habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann bin ich nach Mallorca geflogen nach dem Abitur.
Dein Herzfehler, ich habe ja gesagt, es war ein komplexer Herzfehler, aber da gibt es natürlich viele und kein Herzfehler ist wie der andere. Was genau war denn bei dir das Problem?
Ich habe eine angeborene Tricuspidalatresie. Das heißt, eine meiner Kammern ist nicht voll ausgebildet. Ich habe also ein Kammerherz und einen Fontankreislauf.
Und bist dann schon als Kind, als kleines Kind dann entsprechend operiert worden.
Korrekt, und genau.
Ich habe es rausgehört, deine Eltern haben sich davon nicht abschrecken lassen, sind auf Reisen gegangen, aber nicht gleich um die halbe Welt. Und auch du hast dann für dich später das Reisen Schritt für Schritt erweitert. Wonach hast du denn entschieden? Das probiere ich jetzt oder wann?
Also ich habe nach dem Abi, nachdem das auch mit Mallorca super funktioniert hat, habe ich erstmal so die europäischen Hauptstädte abgegrast sozusagen, war in Wien, in Prag, in Zürich, halt so in Europa. Und dann hat sich mir im Rahmen meines Studiums die Chance ergeben, nach Hawaii zu gehen.
Wow, okay.
Und für ein Auslandssemester. Und diese Chance habe ich ergriffen und bin dann alleine nach Hawaii geflogen.
Mhm. Und dieser Unterschied zwischen ich traue mich und ich überfordere mich, wie hast du das hinbekommen?
Naja, das hängt ja schon irgendwie auch zusammen, weil es sich zu trauen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, erfordert eine Menge Mut. Und letztendlich reisen wir ja alle irgendwie mit der Angst, es könnte was passieren. Nicht nur mit unserem Herzen, sondern halt auch, ich könnte jetzt auf der Reise irgendeine Wanderung machen oder weiß ich nicht, meine Mitreisenden können schneller als ich und damit überfordere ich mich. Das schwingt ja immer so ein bisschen dann mit, der Gedanke, okay, ist diese Reise vielleicht zu viel für mich?
Wann hast du denn vielleicht zum ersten Mal auch gemerkt, da setzt mir mein Körper tatsächlich Grenzen?
Ja, im Grunde merken wir das ja jeden Tag, dass wir in gewisser Weise limitiert sind. Aber so richtig merke ich es halt, wenn ich mit meinen Freundinnen wandern gehe und da irgendwelche Berge hochgehe, die natürlich, ja, wo ich sehr, sehr, sehr viel langsamer laufe als meine Freundinnen, wenn sie ohne mich gehen würden. Aber die gehen auch immer brav mit mir.
Das ist schon mal sehr gut. Gibt es denn sonst auch für dich so typische Signale, an denen du spürst, jetzt wird's wirklich zu viel? Also hier muss ich jetzt mal ein bisschen langsamer machen.
Ja, also ich merke das, wenn ich natürlich irgendwo den Berg hochwandere, habe ich die üblichen Symptome wie keine Luft mehr und ja, ich werde schlapp und brauche nach jedem Stehenbleiben immer mehr Zeit, um meinen Atem wieder irgendwie auf ein normales Level zu kriegen. Und das ist für mich dann halt irgendwann auch der Punkt, wo ich sage, es macht mir persönlich auch keinen Spaß mehr. Mhm. Und dann höre ich halt auf und sage, nein, das möchte ich nicht. Aber das ist auch so ein, ich glaube, das muss man kennenlernen. Wenn man es nicht macht und nicht ein paar Mal auch macht und vielleicht auch ein paar Mal über die Grenze geht, dann weiß man halt nicht, wo die Grenze liegt.
Mhm. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
Mhm. Ja, genau.
Aufgrund dieser Erfahrung, was würdest du denn anderen raten? Wie testet man seine Belastbarkeit aus, aber auch auf eine sichere Art und Weise?
Ja, man kann ja auch erstmal, wenn man jetzt so eine Wanderreise oder sowas sich überlegt hat oder ins Auge fasst, kann man ja auch erstmal in Deutschland gucken, wie ist es, wenn ich da irgendwo einen Berg hochlaufe, vielleicht bei mir in der Nachbarschaft oder weiß ich nicht, auf jeden Fall nah an dem Ort, wo ich weiß, dass ich da auch Hilfe bekomme und nicht gleich irgendwo in die kanadischen Rockies.
Also so wie du es auch selbst gemacht hast, also Schritt für Schritt, aber es wirklich einfach auch ausprobieren.
Genau.
Bringt das raus. War das denn immer schon auch einfach für dich, dir das auch einzugestehen, dass du nun mal körperliche Grenzen hast und nicht alles so mitmachen kannst, wie zum Beispiel deine Freundin?
Nein, einfach ist das auf keinen Fall und das ist auch heute noch nicht einfach, wenn wir da irgendeinen Berg hochwandern, um eine schöne Aussicht zu haben und ich dann auf der Hälfte einfach aufgeben muss, weil ich weiß, ich schaffe das nicht mehr da hoch. Oder vielleicht, ich schaffe es irgendwie da hoch, aber man muss ja auch irgendwie wieder zurück und man will ja sich den nächsten Tag nicht auch noch komplett versauen. Deswegen, das ist halt der Punkt. Man kann es schaffen, wenn man genug Pausen macht, aber was ist die Konsequenz daraus für den nächsten Tag? Das ist halt so das größte Problem für mich persönlich.
Hast du denn schon auch als Kind so irgendwie für dich eine Strategie entwickelt, wie du mithalten kannst? Oder hat sich das durch das Reisen vor allem gefestigt?
Meine Mutter hat erzählt, ich hatte früher immer so die Strategie, ich musste in jedes Schaufenster gucken und sei es irgendwelche, weiß ich nicht, Kettensägen oder sowas, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe mir sehr oft die Schnürsenkel zugemacht, obwohl sie eigentlich gar nicht offen waren. Das waren so, ich sag mal, unbewusste Strategien. Mhm. Ja, mittlerweile budgetiere ich mir meine Kraft sozusagen. Also ich weiß, wenn ich das jetzt mache an dem Tag der Reise, dann kann ich am nächsten Tag nicht nochmal sowas machen, sondern dann ist am nächsten Tag vielleicht einfach nur mal schlendern durch irgendeine Stadt oder so mit im Café sitzen oder sowas. Ne? Mhm. Also das ist schon, muss schon ausgeglichen sein.
Also dieses tatsächlich, man will, aber eben man kann nicht, dieses Emotionale. Da braucht man tatsächlich eine Strategie, mit dem Frust wohl umzugehen.
Und wenn man dann am Berg steht, also für mich ist es ganz wichtig, das ist meine Strategie, die ich habe, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und die dann weitergehen und ich nicht mehr weitergehe, ist, ich nehme den Autoschlüssel und gehe zurück zum Auto und fahre woanders hin und gucke mir einen anderen schönen Ort an und wir verabreden dann eine Zeit, zu der wir dann wieder am Parkplatz uns treffen. Und dann habe ich was Schönes für mich gemacht und die anderen haben was Schönes gemacht.
Also man kann das im Grunde genommen wie so ein Leitmotiv zusammenfassen. Man muss eben das genießen, wozu man dann auch körperlich in der Lage ist.
Korrekt, genau. Ja. Und dann halt auch für sich sagen, das ist jetzt okay, dass das jetzt nicht geht. Und ich mache dafür für mich einfach was Schönes anderes.
Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus diesem Kreislauf rauskommen, dass Aufhören ja eigentlich nichts mit Versagen zu tun hat.
Nee. Also den Gedanken hatte ich tatsächlich Gott sei Dank nie, dass ich mich wie so ein Versager gefühlt habe. Es war eher so ein bisschen Wut auf meinen Körper, dass er jetzt nicht das macht, was ich gerne möchte.
Und ist das manchmal schwierig auch, weil du gesagt hast, du bist oft mit Freundinnen unterwegs oder vielleicht auch mal mit einer Reisegruppe. Wie ist es dann so in der Gruppendynamik, wenn du sagst, sorry, ich kann hier einfach nicht weiter. Ist das schwierig oder braucht man einfach nur die richtigen Leute, mit denen man das macht?
Also meine Freundinnen, mit denen ich reise, wissen, was ich habe. Die wissen auch, was sie zu tun haben im Notfall. Und die sind so lieb und schnecken dann mit mir den Berg hoch.
sagen, der Weg ist das Ziel.
Genau.
Auch ja. Gemeinsam. Hm?
Die fotografieren auch sehr viel, Gott sei Dank. Und fotografieren dann einmal öfter als ich, weil ich damit beschäftigt bin zu atmen. Und die machen dann die schönen Fotos.
Würdest du denn sagen, es ist auch dann immer gut in so einer Reisegruppe, ich meine, gut, unter Freundinnen kennt man sich, aber auch sonst in einer Reisegruppe, wo man sich nicht gut kennt, trotzdem offen zu sagen, ich bin hier jemand, der ein bisschen langsamer ist durch meine Herzerkrankung, kann es sein, dass ich irgendwann auch Stopp sagen muss oder mich ausschließen werde? Also, dass der offene Umgang mit der eigenen Erkrankung durchaus auch hilfreich sein kann?
Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil man dadurch auch viel mehr auf Verständnis stößt, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt heute Abend nicht mit euch in die Kneipe, sondern ich gehe ins Bett oder so. Dann ist man nicht sozusagen, ich will nichts mit euch zu tun haben, sondern es geht halt einfach nicht. Und da haben die Leute sehr viel mehr Verständnis für, als wenn man sich einfach so separiert und eigentlich keiner weiß, warum man sich genau separiert.
Der Besserwisser.
Ab welcher Höhe wird es besonders kritisch mit einem Herzfehler? Insbesondere Patienten mit Lungenhochdruck und einem Herzfehler mit verbleibender Zyanose, also Blausucht, aber auch Patienten mit Fontanzirkulation können bei Höhenaufenthalten Beschwerden bekommen. Dazu gehört Benommenheit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und verminderte körperliche Leistungsfähigkeit. Grund ist der zunehmende Abfall der Sauerstoffsättigung in der Höhe. Damit sinkt auch der Sauerstoffgehalt im Blut. Die Beschwerden können bereits bei Aufenthalten über 1500 Meter über dem Meeresspiegel anfangen. Flugreisen, die sind bei diesen Formen der Erkrankung oft nicht möglich, weil durch den erniedrigten Kabinendruck das einem Aufenthalt in einer Höhe von sogar 2400 Metern über Meeresspiegel entspricht. Weitere praktische Tipps, was Menschen mit angeborenem Herzfehler bei Flügen und Höhenaufenthalten beachten sollten und wie sie sich am besten auf eine Reise generell vorbereiten, lassen sich übrigens im kostenfreien EMA-Ratgeber der Herzstiftung nachlesen oder im Online-Seminar der Kinderherzstiftung ansehen, das es auf YouTube im Kanal der Herzstiftung zu sehen gibt. Es ist ja aber auch bei dir nicht immer alles ganz easy gegangen. Also du hast im Vorfeld auch mal erzählt, dass du eine ganz besondere Krisensituation in Dublin erlebt hast, also da länger Zeit hast. Magst du mal erzählen, was da passiert ist?
Ich habe in Dublin gelebt für ein Jahr und habe eine Nacht aus dem Nichts heraus Herzrhythmusstörungen gekriegt, auch mit einem Puls von 200. Mir ging es relativ schnell nicht mehr so gut. Meine Mitbewohnerin war auch nicht da. Also habe ich den Krankenwagen gerufen und der hat mich dann entgegen meinen ganzen Papieren, die ich natürlich in Vorbereitung auf meinen Aufenthalt dabei hatte, mit Kontaktpersonen, mit welches Krankenhaus ist das Beste und so weiter. Das hat die alles nicht interessiert. Die haben mich dann einfach in das nächstgelegene Vorortkrankenhaus gebracht, die eigentlich eher auf Orthopädie ausgelegt sind. Und die hatten gar keine Ahnung, was sie mit mir tun sollen, was sie da machen sollen. Die haben zwar meinen Kardiologen in Deutschland dann angerufen, aber haben das, glaube ich, auch nicht verstanden, was ich habe. Oder es hat sich auf jeden Fall keiner getraut, mich anzufassen. Also eigentlich hätten sie einfach eine Kardioversion machen sollen, was an sich ja jetzt nicht so eine große Aktion ist. Aber
wenn man es nie gemacht hat oder nur ganz selten, dann ist es vielleicht dann auch für die Ärzte eine Herausforderung.
Genau.
Aber wie ging es dann weiter?
Ja, nachdem sie dann endlich einen Anästhesisten gefunden hatten und einen Arzt, der sich das getraut hat, an mir und meinem Fontankreislauf eine Kardioversion durchzuführen, ja, ging es mir dann auch relativ schnell wieder besser. Aber das ist dann halt noch 5-mal passiert.
Oh.
Das erste Mal hat mich dann tatsächlich eine Freundin oder die nächsten Male hat mich eine Freundin abgeholt, zu einer anderen Freundin gebracht, die in der Nähe von dem richtigen Krankenhaus wohnt. Und von da aus haben wir den Notarzt gerufen, denn wenn man nicht mit dem RTW ins Krankenhaus eingeliefert wird in Dublin, dann wartet man da halt ewig. Und so, ja, haben wir dieses System, was halt da in Irland herrscht, einfach umgangen, dass man da einfach dann ins richtige Krankenhaus kommt. Aber das ist natürlich schon auch immer eine Aktion gewesen, ne? Und nach dem 6. Mal habe ich dann auch gesagt, das macht für mich hier keinen Sinn mehr. Ich breche das jetzt ab. Hab dann aus dem Krankenhaus meine Uniklinik in Deutschland angerufen und war 48 Stunden später dort und die haben dann eine Ablation durchgeführt.
Dann kamst du da wenigstens zur Ruhe. Trotzdem, genau. Was hat denn diese Erfahrung letztendlich mit dir und deinem Körpergefühl gemacht? Was ist davon übrig geblieben?
Angst. Mhm. Also was halt, ich hatte ja eigentlich alles geplant, so wie es sein sollte im Optimalfall. Aber habe halt gelernt, dass es einfach Umstände geben kann, die man nicht planen kann. Mhm. Und dass es dann nicht so funktioniert, wie man das geplant hat. Und das hat mich natürlich sehr, sehr, sehr in Angst versetzt. Ich hatte danach auch tatsächlich eine Panikstörung. Das heißt, ich bin nachts aufgewacht, hatte das Gefühl, ich habe Rhythmusstörungen. Hatte ich nicht, hatte aber immer das Gefühl. Und irgendwann bin ich mitten in der Stadt, konnte ich nicht mehr atmen und hatte da eine Panikattacke. Und das war für mich einfach der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mir Hilfe holen und habe dann eine Psychotherapie gemacht.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wie lange hat es dann trotzdem gedauert, bis du reist ja jetzt inzwischen wieder, aber bis du dich dann doch wieder hinausgetraut hast in die Welt?
Das hat nicht lange gedauert, weil meine Reiselust einfach so groß war. Und ich hatte natürlich auch in Dublin alle meine Zelte abgebrochen, beziehungsweise meine Zelte dagelassen, inklusive meinem Auto und das Haus, das ich gemietet hatte. Das muss ja eher alles noch geregelt werden. Also bin ich 6 Wochen nach meiner OP am offenen Herzen, die ich danach noch hatte, bin ich dann nach Dublin geflogen und habe das alles geregelt und meine Zelte abgebrochen sozusagen.
Was kannst du denn aus den Erfahrungen in Dublin, dass du trotz Planung manche Dinge ja einfach nicht in der Hand hattest, aber irgendeine Lesson learned nimmt man ja meistens dann trotzdem mit. Was könntest du daraus denn weitergeben?
Auf jeden Fall. Also was ich selber gelernt habe durch mein eigenes Verhalten, ich habe eigentlich viel zu lange gewartet da in diesem falschen Krankenhaus, dass die mich kardiovertieren, weil ich am Ende schon nach 3 Tagen so schwach war, dass ich meine Arme nicht mehr heben konnte. Und ich hätte viel, viel früher sagen müssen, okay, ich sehe, ihr könnt das nicht, ihr habt keine Ahnung, also entlasse ich mich jetzt einfach selber und gehe. Die haben nach dem ersten Tag gesagt, ich sei nicht mehr transportfähig. Das sehe ich nicht so. Ich hätte mich locker in ein Taxi setzen können oder eine Freundin hätte mich abgeholt und wäre die 10 Minuten in das andere Krankenhaus gefahren und wäre da sicherlich besser aufgehoben gewesen.
Also da auch auf sein Körpergefühl hören und notfalls einfach frühzeitig die Reißleine ziehen, gerade wenn man Freund oder Freundin in der Nähe hat, die einen noch mit unterstützen können. Und da sich dann die professionelle Hilfe suchen, wo man weiß, dass man sie bekommt.
Und da dann halt auch auf das eigene Gefühl vertrauen und sagen, okay, ich weiß, so geht das nicht, es muss anders funktionieren und hier ist jetzt für mich Schluss und ich mache das, was ich möchte. Entgegen des Rates der Ärzte dort.
Weil auch manchmal Ärzte, wie du sagst, dann am Ende ihrer Weisheit sind, wenn sie nicht tatsächlich sich mit EMA auskennen, also mit deiner speziellen Konstellation.
Ja.
Mhm. Hat sich denn etwas auch nach diesen Ereignissen in Dublin bei der Reiseplanung geändert? Also planst du vielleicht heute anders, bevor du reist?
Ich war relativ kurz danach in Südafrika und habe da tatsächlich versucht zu recherchieren, was passiert, wenn man den RTW ruft. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe dann in verschiedenen afrikanischen Ländern gehört, dass man sich da beim Deutschen Kreuz eintragen muss, wenn man dann aus irgendeinem, was weiß ich, dem Krüger Nationalpark oder so ausgeflogen werden möchte. Das war dann in Südafrika nicht nötig. Aber ich habe nochmal gründlicher recherchiert, wie das Gesundheitssystem da funktioniert. Aber letztendlich
auch da die Erfahrung gemacht, auch das lässt sich nicht alles planen. Du hast ganz lustig erzählt, mit den Diuretika hast du geguckt, das irgendwie hinzubekommen und ganz hat das am Ende dann doch nicht funktioniert.
Ja, die Diuretika haben ja auch manchmal so die Angewohnheit, dann durchzuschlagen, wenn man es gar nicht braucht, obwohl man sich schon vor Stunden genommen hat. Und wir haben irgendwo mal, wir sind mit dem Mietwagen rumgefahren und ich musste einfach so nötig und es war halt mitten in der Savanne, es hätten da Löwen sein können. Und dann habe ich zu der Freundin gesagt, halt mal hier, da sind Zebras. Die wissen im Zweifel vor mir, wenn da ein Löwe kommt. Wenn die rennen, springe ich rein. Und dann habe ich zwischen den Autotüren habe ich mich quasi niedergehockt und ja.
Auch eine spezielle Form von Abenteuer, die man dann hat. Ja. Aber es ist gut, wenn man es mit Humor dann tragen kann und sagt, komm, alles gut gegangen.
Ja, definitiv.
Welche Rolle würdest du denn sagen, spielt dein Kardiologe denn bei deinen Reiseplanungen und bei den Entscheidungen, wie du reist und was du machst? Ist das wichtig?
Ja, ich habe auf jeden Fall immer einen aktuellen Brief dabei. Ich habe einmal die Erklärung meiner Grunderkrankung auf Englisch dabei. Die hat er mir geschrieben. Und wenn ich irgendwie was ganz Besonderes plane, zum Beispiel als ich auf das Colorado Plateau geflogen bin, also an den Grand Canyon und den Bryce Canyon, der ja teilweise auf 3000 Metern liegt, da habe ich natürlich vorher gefragt, macht das Sinn? Kann ich das machen?
Also ganz wichtig eigentlich, kann man dann weitergeben, Reiseplanungen nicht nur einfach alleine, trotz auch mit deiner Erfahrung, es immer wieder, weil es sind dann jeweils wieder neue Umstände mit dem Kardiologen, der dich gut kennt, der dein Herz gut kennt, dann abstimmen.
Und was ich auch tatsächlich immer ganz gerne mache, ist vor jeder großen Reise einmal bei meinem niedergelassenen EMA-Kardiologen vorbeizugucken. Der guckt dann einmal, ob alles gut ist und ich bin selber beruhigt. Und ich habe natürlich auch einen Bericht, wenn irgendwas passiert, dass ich einen Bericht habe, in dem steht, es ist alles in Ordnung, du kannst die Reise machen. Ja. Einfach, wenn was passiert, dass die Auslandskrankenversicherung nicht sagt, nee, du hättest gar nicht fliegen dürfen.
Was sind denn vielleicht so die drei wichtigsten Punkte, die dir Sicherheit auch unterwegs geben?
Einmal meine gute Vorbereitung, dass meine Freunde auf mich, also wissen, was ich habe, auf mich Rücksicht nehmen und im Zweifel wissen, was sie zu tun haben. Und ja, dass ich mittlerweile halt auch so ein Selbstbewusstsein aufgebaut habe, dass ich im Zweifel für mich selber einstehen kann und sagen kann, das möchte ich jetzt, diese Behandlung möchte ich oder diese Behandlung möchte ich jetzt nicht.
Du hast ja viel ausprobiert, Grenzen erfahren, Grenzen ausgetestet, auch Grenzen dann überwunden und erweitert. Hat sich grundsätzlich denn dein Blick auf Grenzen, die dir nun mal deine Erkrankung setzt, im Laufe der Jahre vielleicht auch ein bisschen verändert?
Ich glaube, ich habe Grenzen immer schon gerne angestupst und ich glaube, ich suche mir eigentlich mit jeder Reise nochmal eine neue Grenze, die ich vielleicht überschreiten kann. Also für mich ist Grenze eigentlich auch was, was mich fordert und was mir Spaß macht, da dran zu gehen und dann zu sehen, ah ja, guck mal, das geht auch.
Also hat dir auch etwas Positives gegeben, Grenzen zu haben.
Ja, definitiv. Und wenn man einmal so die Grenzen kennengelernt hat und weiß, okay, das und das ist nicht möglich und dann irgendwas Wunderschönes sieht, wenn man vielleicht auch nur die Aussicht von der halben Höhe hat vom Berg, dass man dann trotzdem sagen kann, Mann, das ist trotzdem wunderschön. Und einfach, ja, diese Dankbarkeit zu spüren, dass man es halt doch geschafft hat, zumindest bis dahin.
Immerhin. Vielleicht so abschließend, was würde denn für dich heute frei sein oder was bedeutet das für dich heute?
Das bedeutet für mich, dass ich im Grunde das machen kann, was ich möchte und dass ich entgegen meiner Ängste, die ich habe, trotzdem einfach das mache, was ich mache. Das heißt nicht, dass ich keine Angst habe, aber ich mache es dann halt mit der Angst und kann es aber trotzdem genießen.
Mhm. Ja, dann hoffen wir, dass du noch ganz viele tolle Urlaubsreisen machst und die genießen kannst mit möglichst wenig Angst. Vielen Dank, liebe Svenja, für das persönliche Teilen deiner Erfahrung. Ich glaube, das hilft vielen Hörern, vielleicht das auch mal ein bisschen mehr auszuprobieren.
Man kann ja erst klein anfangen und dann und auch die kleinen Reisen lohnen sich einfach.
Es ist genau. Man kann es immer, wie du sagst, einfach genießen. Tja, welchen Impuls können Sie, liebe ZuhörerInnen, denn vielleicht aus dieser Folge mitnehmen? Grenzen sind kein Zeichen von Schwäche, sind ein Teil davon, sich selbst nämlich gut zu verstehen. Und Svenjas Beispiel zeigt ja, ein Leben mit einem angeborenen Herzfehler bedeutet eben nicht auf Träume zu verzichten. Aber es bedeutet natürlich, den eigenen Körper ernst zu nehmen, sich gut vorzubereiten und sich Unterstützung zu holen. Denn wer seine Grenzen gut kennt, der kann am Ende auch dann bessere Entscheidungen treffen und oft mehr erleben, als er sich vorher zugetraut hätte. Wenn Sie jetzt mehr über das Leben mit angeborenem Herzfehler erfahren möchten, dann finden Sie viele hilfreiche Informationen auf herzstiftung.de. Dort können Sie auch den neuen EMA-Ratgeber kostenfrei bestellen mit weiteren wichtigen Themen rund um das Leben als Jugendlicher oder Erwachsener mit angeborenem Herzfehler. Die Infos dazu schreiben wir unten in die Shownotes. Damit sage ich danke, dass Sie heute bei Impuls dabei waren. Passen Sie gut auf Ihr Herz auf und bis zum nächsten Mal.